Ja, wir steigen in die Predigt ein mit einem kleinen Video. In Zeiten, wo wir alles live streamen, ist es immer ein bisschen schwierig, was man zeigen darf und was nicht, wegen so Übertragungsrechten. Deswegen müssen wir den Stream jetzt kurz unterbrechen. Ihr zu Hause, also nicht wundern, wenn der Stream jetzt unterbrochen wird, liegt es nicht an technischen Problemen, sondern dabei, dass wir das Video einfach jetzt nicht öffentlich in unserem Stream zeigen dürfen. Ihr verpasst jetzt aber nichts Grundlegendes, wo euch dann nachher der Rest der Predigt irgendwie nicht einleuchtet, weil ihr das Video nicht gesehen habt, sondern ihr könnt vielleicht selber zu Hause bei YouTube Joshua Bell eingeben und das erste Video, was dann kommt, wo er in einer U-Bahn-Station Geige spielt. Das ist das, was wir jetzt gucken. Das könnt ihr vielleicht einfach zu Hause selber euch suchen und parallel dazu schauen. Und dann steigen wir mit der Predigt ein. Es geht noch ein bisschen so weiter, aber ich denke, ihr habt einen Eindruck bekommen. Was habt ihr da gesehen? Wenn ihr das jetzt beschreiben müsstet, jemandem, der es vielleicht zu Hause jetzt nicht geschafft hat, anzuschauen in der Zeit. Nochmal? Eine ganze Masse von Bewegung, genau. Keiner hat den Violinspieler wahrgenommen. Noch andere Eindrücke? Genau, alle eilten irgendwo hin. Hat euch die Musik gefallen? Ja? Bach, oh wow, sogar erkannt, wen er da gespielt hat. Okay, ich löse das Ganze mal auf. Das war einer der weltbesten Geiger tatsächlich, der da gespielt hat. Der heißt Joshua Bell. Und er hat vor Jahren an einem Experiment teilgenommen von der Washington Post, also in den USA. Und dieses Experiment hieß Pearls Before Breakfast, also Perlen vor dem Frühstück. Nicht Perlen vor die Säue, sondern Perlen vor dem Frühstück. Er hat sich als Straßenkünstler verkleidet, sogar ein bisschen so einen heruntergekommenen Look angenommen und spielt da also mit seiner 3,5 Millionen teuren Stradivari-Violine am Morgen inkognito in einer U-Bahn-Station in Washington. Ja, Musik, Bach unter anderem. Er spielt da 43 Minuten lang im morgendlichen Berufsverkehr Stücke von Johann Sebastian Bach und auch von Franz Schubert. Ein paar Tage zuvor hat er ein Konzert mit ganz ähnlichem Programm gegeben und die Karten waren nicht unter 100 Dollar pro Person zu haben. Als er sein Konzert im U-Bahnhof beendet, nimmt niemand davon Notiz. Niemand applaudiert. Das Experiment wird mit einer versteckten Kamera gefilmt. Aus der Perspektive haben wir es auch gerade gesehen. Und ergibt folgendes Resultat. Von 1097 Personen, die an ihm vorbeigegangen sind, sind 7 stehen geblieben. Und nur eine hat ihn tatsächlich erkannt. Einige haben ihm Geld in den offenen Geigenkasten geworfen. Insgesamt kamen dabei 32 Dollar zusammen. Die Washington Post sagt zum Ziel von ihrem Experiment, sie wollte herausfinden, ob Menschen Schönheit auch in ihrem alltäglichen Umfeld wahrnehmen. Sie wollten herausfinden, ob Menschen Schönheit auch in ihrem alltäglichen Umfeld wahrnehmen. Hat Schönheit eine Chance bei uns Menschen? Oder übersehen wir sie schnell, gehetzt von all den anderen Dingen, die unseren Alltag so bestimmen? Scheinbar liefert das Experiment da ein ernüchterndes Ergebnis. Nur 7 Personen haben gestoppt, haben ihren Alltag kurz unterbrochen, um ihm zuzuhören. Wie würdest du dich einschätzen? Hättest du angehalten und ihm zugehört? In der Predigt heute soll es um eine ganz ähnliche Frage gehen. Nicht darum, ob ein Geigenspieler in der U-Bahn-Station dich mit seiner Musik zum Stehenbleiben bringt, sondern ob es Gott möglich ist, dich in deinem Alltag zu unterbrechen, dich mit Hoffnung zu überraschen, inmitten all der Dinge, die deinen Alltag sonst so bestimmen. Ich spitze es nochmal zu. Könnte Gott dich inmitten von Herausforderungen, von Sorgen und von Leid noch mit seiner Hoffnung überraschen. So wie der Geigenspieler, der als scheinbarer Straßenkünstler extra in etwas heruntergekommenen Klamotten vor einer nicht allzu schönen Szene Musik zum Klingen bringt, die in einem anderen Setting mindestens $100 pro Person wert gewesen wäre. Hat Gott eine Chance, dich mit seiner Schönheit, mit seiner Hoffnung im manchmal tristen, grauen Alltag zu stoppen und zu überraschen? Unser Predigttext heute ist auch so ein Stück Schönheit, das uns zum Stoppen und Innehalten anregen soll. Warum? Weil der Text genau das tut, was der Geigenspieler getan hat. Der Text steht in einem Umfeld von Versen, in denen es ziemlich düster aussieht. Da ist ganz viel von Leid die Rede. Nicht umsonst steht der Text im Buch Klagelieder. Und dann kommen plötzlich mittendrin ganz überraschende Verse, die zu unserem Predigttext gehören. Worte voller Hoffnung. Und tatsächlich wurde später aus diesen Worten Musik gemacht. Und deshalb machen wir es jetzt mal anders als sonst. Ich lese euch den Predigttext nicht einfach, sondern wir singen ihn jetzt gemeinsam. Wir sind jetzt mal der Geigenspieler in der U-Bahn-Station und wir singen gemeinsam den Predigttext, diese Worte der Hoffnung. Und zwar ist es das Lied, was wir auch schon gesungen haben. Die Güte des Herrn hat kein Ende. Wir singen das mit Lore oder mit dem ganzen Team, dankeschön, mit dem ganzen Team zweimal durch. Und dann geht's mit der Predigt weiter. Also auch hier eine kleine, schöne Unterbrechung. Ja, da ist die Rede von Gottes Güte, von seinem Erbarmen und von seiner Treue. Alles Worte, die gut tun, die einen durchatmen lassen, die Hoffnung bringen. Einer hat geschrieben, er fühlt sich bei den Worten so, als würde er in einer Hängematte liegen, so tiefenentspannt, weil die Worte einfach ja, wie Balsam auf der Seele sind. Gott ist gut. Er ist barmherzig und er ist treu zu mir. Der Text mit diesen schönen Worten steht in Klagelieder 3, die Verse 22 bis 26 und 31 bis 32. Die Güte des Herrn ist's, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu. Und deine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Denn der Herr ist freundlich dem, der auf ihn harrt und dem Menschen, der nach ihm fragt. Es ist ein köstlich Ding, geduldig sein und auf die Hilfe des Herrn hoffen. Denn der Herr verstößt nicht ewig, sondern er betrübt wohl und erbarmt sich wieder nach seiner großen Güte. Güte, Barmherzigkeit und Treue. Schöne Worte. Wunderschöne Worte, die gut tun. Worte, die Hoffnung machen. Aber dann stellt man plötzlich fest, dass der Predigttext in einem Buch mit dem Titel Klagelieder steht. Und schaut man sich den Rest des Kapitels an, verschwindet das wohlige Hängemattengefühl sehr schnell und die harte Realität erschlägt einen sozusagen. Schnell ist sie da, die Realität, die uns den Blick auf das Schöne nimmt. Die Realität, die uns vorbeilaufen lässt an einem professionellen Geigenspieler in einer U-Bahn-Station. Einfach weil wir hier nicht mit dem Schönen rechnen. Hier mal ein paar Beispielverse aus dem Kapitel, in dem auch der Predigttext steht. Da heißt es zum Beispiel: Ich bin der Mann, der Elend sehen muss durch die Rute seines Grimmes. Er hat mich geführt und gehen lassen in die Finsternis und nicht ins Licht. Er hat seine Hand gewendet gegen mich und erhebt sie gegen mich Tag für Tag. Er hat mir Fleisch und Haut alt gemacht und mein Gebein zerschlagen. Jeremia hat dieses Klagelied geschrieben. Und dieses Lied, als er es geschrieben hat, das war eine Zeit, in der ja eine Katastrophe hinter ihm und seinem Volk lag. Ein Krieg war verloren, ein Staat zerstört, die Hauptstadt niedergebrannt und in Trümmern. Der Mittelpunkt ihres Glaubens, der Tempel, in dem sie ihren Gott angebetet haben, war zerstört, dem Erdboden gleichgemacht. Die Führungselite, also die Leute, die sie angeführt haben, auf die sie sich verlassen konnten, wurde von den Siegern verschleppt. Jerusalem war verwüstet. Die Verse haben das, glaube ich, ganz gut zum Ausdruck gebracht, wie heftig das ist, was Jeremia und sein Volk erlebt haben. Und Jeremia klagt Gott sein Leid, deshalb auch Klagelieder. Er jammert nicht einfach nur, sondern er klagt und er klagt Gott sogar an. Und das alles darf er. Manchmal, weiß nicht, ob ihr das auch schon mal so erlebt habt, aber manchmal ist das im Christentum so drin, so ja, ein Christ, der hat doch immer Hoffnung, da beklagt man sich doch nicht, die Hoffnung muss doch irgendwie siegen. Aber selbst Jeremia, ein großer Mann Gottes, ein Prophet Gottes, hat hier sich die Zeit genommen, um seiner Wut, um seiner Enttäuschung, um seiner Klage gegen Gott Ausdruck zu verleihen. Und das darf alles seinen Platz haben im Leid. Es gibt in der Psychologie sogar 7 anerkannte Phasen, die ein Mensch durchmacht, wenn er etwas Schreckliches, wie zum Beispiel den Tod eines geliebten Menschen, erlebt hat. 7 Phasen von so einem Trauerprozess. Da ist zuerst die Phase, in der man das, was man erlebt hat, an Schrecklichem nicht wahrhaben will. Da ja, geht man automatisch in so einen Zustand, wo man das leugnet, was gerade passiert ist. Danach kommt die Phase der Wut. Auch etwas, was Jeremia hier in seinen Versen zum Ausdruck bringt. Warum eigentlich ich? Was soll das? Womit habe ich sowas verdient? Dann kommt die Phase der Schuldgefühle. Da schleichen sich so Gedanken ein wie, hätte ich doch dies oder jenes getan, dann wäre es vielleicht nicht so weit gekommen. Dann kommt die 4. Phase. Da überwältigen einen Gefühle aus ganz verschiedenen Richtungen. Also während es anfangs noch so Wut war und Schuldgefühle, kommt dann, weil man einen gewissen Teil schon verarbeitet hat von der Trauer, kommt dann manchmal gleich auf die Wut auch irgendwie ein Gefühl der Erleichterung. Und dieser Wechsel von den Extremen überwältigt einen geradezu. Die 5. Phase ist ganz interessant. Sie wird Hadern mit Gott genannt. Obwohl ja gar nicht alle Menschen, die so einen Trauerprozess durchmachen, gläubig sind. Aber diese Phase gehört ganz legitim mit zum Trauerprozess. Hadern mit Gott. Man versucht, Gott zu überzeugen, das Geschehene rückgängig zu machen, zum Beispiel. Es ist nicht immer logisch, was da passiert im Trauerprozess. Es ist nicht alles logisch nachvollziehbar. Aber das sind so Sachen, die man braucht, um es zu verarbeiten. Oder man schiebt Gott, wie Jeremia das ja auch macht, die Schuld für das Schlimme zu. Selbst in unserem Text, der ja sehr voll ist mit schönen und hoffnungsvollen Worten, sagt Jeremia, dass der Herr betrübt, aber sich dann auch wieder erbarmt. Also Jeremia schiebt Gott in gewisser Weise auch die Schuld dafür zu, was passiert ist. Und dann kommt oft nochmal so ein tiefes Loch. Depression wird diese Phase genannt, weil scheinbar alles nicht zu helfen scheint bei der Trauer, weil der Verlust von dem Menschen, den man da ja hat gehen lassen müssen, oder das Schlimme, was man erlebt hat, einfach so heftig war, dass es einfach nicht zu enden scheint, was man an Leid da erleben muss. Und dann als würde es nicht schon reichen. Mit den Phasen, die man durchgemacht hat, kommt oft noch eine Phase der Angst, wo allein das Thema Tod zum Beispiel so eine Angst in einem auslöst, dass es einem scheinbar überall begegnet, dieses Thema. Man kann dem Thema gar nicht entkommen und es löst einfach eine riesige Angst in einem aus, sei sie realistisch oder unrealistisch, aber so Ängste, die einen überwältigen. Und wenn diese Phasen hinter einem liegen, wenn die Trauer dadurch verarbeitet wurde, dann kommt im besten Fall irgendwann die Akzeptanz, dass man das annehmen kann, was passiert ist. Das sollte jetzt keine psychologische Aufklärungsstunde sein, sondern ich wollte euch einfach nur zeigen, dass die Gefühle, die Jeremia in dem Text, auch in dem ganzen Kapitel so zum Ausdruck bringt, die Gefühle, die er hat, mit denen er kämpft, auch als großer Prophet Gottes, dass die völlig okay sind und dass die menschlich sind. Sogar gesund und nötig, um das Erlebte zu verarbeiten. Angst, Wut, sogar Gott anklagen, das alles hat seinen Platz. Jetzt müssen es natürlich nicht immer Krisen sein, die unsere Existenz bedrohen, wie bei Jeremia zum Beispiel. Aber ich bin mir sicher, dass jeder von euch, der hier sitzt oder der auch zu Hause sitzt, schon mal Leid in der einen oder anderen Form erlebt hat. Zeiten, in denen es schwer ist, das Schöne zu erblicken. In dem wir nicht so leicht stoppen, weil da ein Geigenspieler steht, der uns mit der Schönheit seiner Musik erfreuen will. In der wir uns von Schönheit eben nicht so leicht überraschen und stoppen lassen, weil wir einfach gerade einen Tunnelblick haben. Aber was uns der Predigttext heute mitgeben kann, ist, dass Gott dich, egal in welcher Situation, jeden Tag aufs Neue mit Hoffnung überraschen möchte. Er steht da und spielt die Geige an einem Ort, wo du ihn vielleicht gar nicht vermutest. Und damit soll die Predigt jetzt kein Vorwurf sein, so nach dem Motto, stell dich nicht so an, wenn es dir schlecht geht. Gott macht schon alles wieder gut. Hab doch mal Hoffnung. So funktioniert das ja nicht. Deshalb habe ich euch ja auch die Trauerphasen erklärt und gezeigt, dass selbst ein Jeremia mit Gefühlen wie Wut, Angst und Klage gegen Gott reagiert. Aber, und das zeigt uns der Predigttext, wenn diese wunderschönen, hoffnungsvollen Worte von Güte, von Barmherzigkeit und von Treue mitten in dieser langen Liste von Leid auftauchen, Gott ist da, mitten in der Phase, in der du gerade steckst, ob du ihn entdeckst oder nicht. Er ist da, jeden Morgen ist seine Güte und all das Gute, was er dir schenken möchte, neu. Jeden Tag aufs Neue will er dich mit seiner Hoffnung überraschen. Wie der Geigenspieler, der die Passanten im morgendlichen Berufsverkehr überraschen möchte. Manche haben ihn entdeckt, andere nicht. Vielleicht hätten ihn die einen, die ihn heute nicht entdeckt haben, morgen wahrgenommen. Auf jeden Fall möchte ich euch zurücklassen mit der Frage, lässt du dich von ihm stoppen? Das ist die Herausforderung, die ich euch mitgeben möchte, die Augen offen zu halten, egal in welcher Phase ihr gerade seid, euch von Gott immer wieder mit seiner Hoffnung überraschen zu lassen, an Orten, wo ihr vielleicht nicht mit ihm rechnet, euch von ihm unterbrechen zu lassen im Alltag, euch von ihm stoppen zu lassen und euch Zeit zu nehmen, auf seine Schönheit zu achten. Und jetzt singen wir noch ein letztes Mal das Lied. Das ist dann das dritte Mal in diesem Gottesdienst. Aber das ist mir wichtig, weil das ist der Predigttext und es sind Worte, die gut tun. Und vielleicht vergegenwärtigt ihr euch mal das Bild von der Hängematte, während wir das singen. Nehmt euch diese Unterbrechung, egal was im Alltag gerade läuft, lasst euch fallen in diese Verse und nehmt sie mal ganz bewusst wahr, dass Gottes Zusage seiner Güte und seiner Barmherzigkeit und seiner Treue stehen. Amen.